diesen Gottesdienst einstimmen und auch innerlich zur Ruhe kommen und hören jetzt ein Präludium, ein Musikstück. Danke. Ja, herzlich willkommen zum Gottesdienst heute in der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde der Hohen Leuchte. Wir feiern Gottesdienst im Namen des dreieinigen Gottes, des allmächtigen Vaters im Himmel, seines Sohnes Jesus Christus, unseres Herrn und Erlösers, und in der Gegenwart und Kraft des Heiligen Geistes. Amen. Ja, liebe Glaubensgeschwister, liebe Gemeinde, wir feiern heute Gottesdienst und wie ihr sehen könnt, auch Abendmahl. Man sagte früher sogar das heilige Abendmahl. Denn die Gefahr besteht, dass sogar manche Christen dieses Abendmahl nur noch als eine oberflächliche christliche Tradition sehen. Brot und Wein oder Saft mal ebenso mitnehmen oder besser gesagt einnehmen, nur um der Tradition und der Gewohnheit willen, sie zu erfüllen. Aber das ist nicht die Bedeutung des heiligen Abendmahls, denn statt Abendmahl, wir haben ja eigentlich Vormittag, und versuch mal einen Nichtchristen das zu erklären, warum wir das am Vormittag Abendmahl nennen. Ist gar nicht so einfach. Wir haben uns so dran gewöhnt. Aber die Bibel, Neue Testament, sagt auch manchmal viel treffender: Gedächtnismahl zum Opfertod Jesu Christi. Denn Jesus sagte zu seinen Jüngern: Dieses Mahl nehmt zu meinem Gedächtnis. Und daneben gibt es auch den Begriff Herrenmahl, Herr Jesus Christus, und Liebesmahl, wo Jesus seinen Anhängern sehr deutlich machte, was er, Jesus, auch unter wirklicher Liebe zueinander verstand, indem er selbst, der Herr, seinen Jüngern am Vorabend die Füße wusch, am Vorabend seiner Kreuzigung. Er tat den niedrigsten Dienst, den es damals gab, einen Sklavendienst. Jemanden die Füße zu waschen, das haben Sklaven, ganz niedrige Leute damals vor 2000 Jahren gemacht. Das war der niedrigste Dienst. Und er war sich nicht zu schade, sich runterzubeugen, sich die Hände schmutzig zu machen, um seinen Jüngern sogar die Füße zu waschen. Vor seiner Kreuzigung. Und das kann uns doch selber mal die Frage stellen: Bist du, bin ich auch bereit, meinem Glaubensbruder, meiner Glaubensschwester mal sinnbildlich nicht nur den Kopf, was wir oft so gerne machen, jemanden den Kopf waschen, mal ordentlich sagen, so musst du das sehen, so ist das richtig, sondern umgekehrt auch mal bereit sein, jemanden die Füße zu waschen, bereit sein, übertragen, jemanden zu helfen, wo du siehst, der ist in Not, der braucht Hilfe, auch mal zu fragen, wie kann ich helfen und mithelfen? Bist du bereit zu vergeben, nicht immer nur Recht haben zu wollen oder zu müssen? Kannst du deinem Glaubensbruder, deiner Glaubensschwester ohne Groll, ohne Nachtragen wirklich in der Tiefe deines Herzens vergeben? Ohne Wenn und Aber? Denn trotz mancher oder ja Verschiedenheiten unter uns, trotz mancher Meinungsunterschiede und sogar trotz Themen, die Streit verursachen können, nicht nur können, sondern auch tun, das ist so unter Menschen, auch unter Christen, lasst uns doch als geistlich gesinnte Christen zuallererst an der Liebe zu Jesus Christus und zu der Liebe an unserem Nächsten, an unserem Bruder und Schwester festhalten und sie auch wirklich praktizieren. Mit dieser Einstellung feiern wir dann auch wirklich von Herzen zusammen würdig das heilige Abendmahl beziehungsweise das gemeinsame Liebesmahl zum Gedächtnis an unseren Herrn Jesus Christus und seinen Opfertod für uns, für dich, für mich. Und ich lese dazu noch abschließend 1. Johannes 4, die Verse 7 bis 11. Meine Glaubensgeschwister, lasst uns einander lieben, denn die Liebe kommt von Gott. Wer seinen Bruder und seine Schwester liebt, beweist damit, dass er ein Kind Gottes ist und Gott wirklich kennt. Wer aber den anderen nicht liebt, der weiß nichts von Gott. Denn Gott ist Liebe. Gottes Liebe zu uns ist für alle sichtbar geworden, als Gott seinen einzigen Sohn in die Welt sandte, damit wir durch Christus ein neues und ewiges Leben bekommen. Das Einzigartige an dieser Liebe ist, nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns seine Liebe geschenkt. Er gab uns seinen Sohn, der alle Schuld auf sich nahm, um uns von unserer Schuld freizusprechen. Meine Freunde, wenn uns Gott so sehr liebt, dann müssen auch wir einander lieben. Amen. Lasst uns bitte aufstehen zum Gebet. Allmächtiger Gott, lieber Vater im Himmel, wir danken dir für deine Liebe, die ganz deutlich und offenbar geworden ist, indem du deinen Sohn, deinen einzigen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, in diese Welt gesandt hast, damit er für uns am Kreuz alles bezahlt hat, Herr, alle unsere Schuld und unsere Sünden, ob in Gedanken, in Worten, in Taten oder Unterlassungen. Herr Jesus Christus, und wir müssen gestehen, dass es uns selbst oft an dieser Liebe fehlt, dass wir lieber oft unserem Nächsten, unserem Bruder oder Schwester den Kopf waschen wollen, aber nicht oft bereit sind oder gar nicht bereit sind, die Füße zu waschen, uns herabzubeugen, zu helfen, zu vergeben, zu ermutigen. Hilf uns, dass wir uns da verändern lassen, durch deinen Geist und durch dein Wort. Wir denken aber auch an die verfolgten Christen, Herr, weltweit, in vielen Ländern, ob islamisch, kommunistisch, diktatorisch. Herr, wir bitten für deine verfolgte Gemeinde, dass du ihnen beistehst, dass du sie stärkst, dass sie festbleiben an dir im Glauben an dich. Wir denken aber auch an die kranken Geschwister unter uns, die körperlich, seelisch, ja, oder allgemein krank sind, niedergeschlagen sind, richte du sie auf durch deine Kraft. Wir loben und preisen dich. Amen. Wir singen jetzt das erste Lied aus dem Roten Liederbuch, Nummer 33, Du meine Seele singe. Und wir sind Gott dankbar, dass wir laut mitsingen dürfen. Wir grüßen auch alle Gäste herzlich unter uns. Gibt es ein Grußwort weiter zu sagen, was in diesen Rahmen passt, dann ist jetzt die Gelegenheit dazu. Möchte jemand was weiter sagen? Ja, Immanuel. Danke. Immanuel, Grüße aus Bremerhaven, sage ich mal. Ne? Danke. Amir. Ja, danke. Grüße von Karl-Heinz aus Blekendorf. Ne? Ja. Ich habe auch Grüße von unserem Bruder Bechner Mikael, unser ägyptischer Bruder, der in Bremen eine missionarische Arbeit macht unter arabisch sprechenden Flüchtlingen und Asylanten. Er ist ja auch noch ehrenamtlicher Pastor und lässt die Gemeinde herzlich grüßen. Letzten Sonntag hatten sie Taufen in Bremen, in der Kreuzgemeinde. Ehemalige Muslime, ich weiß nicht, ob es 6 waren, haben sich dort taufen lassen. Und er bedankt sich für alle Gebete und für alle finanzielle Unterstützung. Dann hatten wir 2 Geburtstage, einmal Ingrid und Martin, dazu ein Bibelvers aus Römer 15, Vers 13. Der Gott der Hoffnung erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Ich lese nochmal. Der Gott der Hoffnung erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Römer 15, Vers 13. Also immer reicher werden, nicht an Geld, sondern an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Das wünschen wir uns allen. Die Schulferien sind vorbei und jetzt haben wir sogar einige Einschulkinder. Und da bitte ich jetzt Eddie und Sergi nach vorn, die haben einiges dazu zu sagen.
Morgen, wie Klaus schon angesprochen hat, hatten wir gestern im ganzen Lande Einschulung. Bei uns in der Gemeinde haben wir auch ein Einschulkind. Henrik, kommst du bitte nach vorne. Und ich bitte auch alle anderen Kinder, die im Kindergottesdienst kommen, auch nach vorne zu kommen.
Ja, alle Kinder können gerne mit nach vorne kommen. Gibt's noch Einschulungskinder außer Henrik heute? Gut. Ja, ihr könnt euch da gerne hinsetzen, Sarah, Jonathan. Daniel, brauchst du noch einen Platz? Da kannst du dich hinsetzen, wenn du möchtest. Ja, schön, dass ihr mit nach vorne gekommen seid. Dann muss Henrik heute nicht alleine sein mit zwischen mir und Sergej. Ja, Henrik, du hattest gestern deinen ersten Schultag in Anführungsstrichen, wurdest eingeschult, ist das richtig?
Ja.
Und wie war's?
Gut.
Sehr schön. Du hast deinen Schulranzen mit, ne? Und eine Schultüte hatte ich auch gesehen vorhin. Hattest du die schon ausgepackt zu Hause?
Ja.
Was war denn so drinne?
Süßigkeiten und ein Lego-Dinosaurier.
Ja, cool. Und in deinem Schulranzen sind da schon Schulsachen mit drinne?
Ja.
Sehr gut. Welche Schule ist das denn, wo du jetzt ab nächste Woche hingehst?
Nikolai-Schule.
Okay, da ist deine Schwester auch, oder?
Ja.
Das ist gut. Und hast du schon deine Lehrer und deine Mitschüler kennengelernt?
Ja.
Und hast du einen Lehrer oder eine Lehrerin?
Eine Lehrerin.
Weißt du auch schon, wie sie heißt?
Rademacher.
Oh, Rademacher. Und kennst du schon andere Schüler von dir? Andere Schüler, die deine Klassenkameraden, kennst du da schon welche von?
Nö.
Okay, aber dann hast du ja Zeit, die kennenzulernen. Und Montag geht's los, oder?
Ja.
Freust du dich schon drauf?
Ja.
Das ist auch gut. Ja, damit es nicht beim Freuen bleibt und alles auch gut klappt, wollten wir auch gerne für dich beten. Und wir stehen dafür auf und bitten auch Niklas nach vorne, damit er das heute macht.
Lieber Vater, wir danken dir, dass Henrik eingeschult worden ist, dass jetzt dieser neue Lebensabschnitt beginnt, Herr. Ich möchte dich bitten, dass du ihn beschützt und bewahrst in der Schule, dass er viele tolle und gute Erfahrungen dort macht, dass er vor allem auch merkt, dass du ihm immer beistehst, immer hilfst, gerade wenn es auch Schwierigkeiten gibt, Herr. Bitte sei du ganz nah bei Henrik. Und so wollen wir Henrik segnen im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wir wollen dich auch bitten für die Sonntagsschule, die jetzt stattfindet. Wir danken dir, dass wir so viele Kinder in der Gemeinde haben. Wir danken dir für die Mitarbeiter, die bereit sind, den Kindergottesdienst unten zu feiern, Herr. Und ich möchte dich bitten, dass du mit deinem Segen mitten unter ihnen bist. Amen.
Ja, Henrik, ich hoffe, du hast auch noch Platz im Schulranzen. Wir haben noch eine Kleinigkeit für dich, damit der Start auch angenehm für dich ist und nicht ganz so langweilig in der Schule ist. Hier noch was dafür da. Und heute, nach langer Zeit, 6 Wochen waren es, geht der Kindergottesdienst wieder los für die Kinder ab 3 Jahren unten in den im Untergeschoss. Wir machen das jetzt so, dass die Kinder am Anfang des Gottesdienstes vorne sind, so wie wir das die letzten Gottesdienste gemacht haben und dass wir dann gemeinsam nach unten gehen. Es gibt ein paar Änderungen. Wir haben neue Kinder, die jetzt 3 geworden sind oder 3 werden. So wie zum Beispiel Salome, die sind jetzt neu mit dabei. Wir haben Kinder, die eingeschult wurden, so wie Henrik, die wechseln jetzt zur Regenbogengruppe. Wir haben Mitarbeiter, die jetzt eine Pause einlegen. Ich hoffe, das bleibt bei einer Pause. Das ist zum Beispiel Juna, Saskia und Regina. Die haben lange Zeit jetzt mitgemacht. Vielen Dank euch, dass ihr das gemacht habt. Als Ersatz haben wir jetzt Nathalie, die hat ja bald die Hochzeit mit Erich und Sigrid steigt wieder ein, jetzt in der Regenbogengruppe. Das sind so ein paar Updates. Heute machen Sergej und ich den Kindergottesdienst. Und jetzt können wir alle zusammen runtergehen.
Und jetzt bitte ich Niklas nach vorne. Er hat noch einiges Wichtiges weiterzugeben.
Möchte ich herzlich einladen zum Gemeindeseminar. Das Neue Testament unter der Lupe heißt das ja. Es lohnt sich, das Neue Testament unter die Lupe zu nehmen, denn es ist ein Schatz, den man da entdeckt. Immer mehr geistliche Impulse. Ich lese das Neue Testament seit 15 Jahren, vielleicht 20 Jahren und ich finde immer wieder was Neues, obwohl ich natürlich alles schon mal kenne und gelesen habe. Es gibt immer wieder neue Aspekte, die man da entdecken kann, die wichtig werden für den Glauben. Und das möchte ich gemeinsam mit euch machen, das Neue Testament studieren, unter die Lupe nehmen. Das Seminar ist so in zwei Teile aufgeteilt. Jetzt im Herbst, Winter wollen wir die Geschichtsbücher uns anschauen. Also das sind die Evangelien und die Apostelgeschichte. Und dann im nächsten Jahr nehmen wir die Briefe, die paulinischen Briefe und die Offenbarung uns vor. So eine Stunde wird so ablaufen, dass ich erstmal eine Einführung gebe in das Buch, also wer hat das geschrieben, warum hat er das geschrieben, was möchte Jesus uns dadurch sagen, dass ich euch das so ein bisschen vorstelle. Und dann nehmen wir uns einen wichtigen Text heraus, den wir dann gemeinsam besprechen. Das würde dann den zweiten Teil der Stunde einnehmen. Und das ist ja ganz spannend, weil diese neutestamentlichen Texte, die sind für uns Christen ja ganz unmittelbar wichtig. Und da gibt es natürlich auch Texte, die sind schwierig auszulegen oder dann gibt es mal einen Gewissenskonflikt oder man weiß gar nicht, ist das so gemeint oder ist das so gemeint. Und da suchen wir uns eben die interessantesten Texte raus und sprechen da gemeinsam drüber. Also das wird eine sehr gute Sache und wenn du daran teilnehmen möchtest, dann kannst du dich eintragen, im Foyer liegt die Liste aus, trägst den Namen ein und eben einen Abend, an dem du, oder falls es einen Abend gibt, wo du nicht kannst, also nicht den Abend eintragen, wo man möchte, sondern wo man nicht kann. Und dann gucke ich, dass wir möglichst einen Termin finden, wo möglichst viele können. Eine dritte Sache habe ich, und zwar steht eine Taufe an. Am 3. Oktober kann man sich taufen lassen. Wer sich taufen lassen möchte, der möge mich möglichst zügig ansprechen, dass wir das in die Wege leiten. Und auch Gemeindeaufnahme ist da wichtig, oder machen wir in dem Zusammenhang, also wer sich aufnehmen lassen möchte in die Gemeinde, spreche mich ebenfalls an. Die Gemeindestunde, wo es die Taufzeugnisse und Aufnahmezeugnisse gibt, die wird am 28. September sein. Also, wie ihr das kennt, der Dienstag vor der Taufe ist dann die Gemeindestunde.
Ja, dann gibt es noch einige weitere Informationen. Ich möchte auch noch mal herzlich einladen. Am Samstag, den 18.09., ist auch ein wichtiger Termin. Da wollen wir als Christen, viele Christen aus dem Land nach Berlin fahren. Das heißt Marsch für das Leben, also eintreten für die hilflosesten Menschen, die es hier gibt, die Ungeborenen. Sie haben keine Lobby und wir wollen quasi friedlich die Stimme erheben oder durch unsere Präsenz und für sie eintreten. Und ich denke, vielleicht sind noch Plätze frei in dem Bus. Johann nickt. Also man kann sich noch anmelden und mitfahren. Das geht früh morgens los, muss Zeit einplanen, muss auch eben standfest sein mit Gehen und Stehen. Das ist klar. Aber ich weiß, ein Bruder ist, glaube ich, schon über 80, der fährt jedes Jahr mit. Also das Alter ist kein Ausschlussverfahren. Bitte überlegt euch das. Also ich war auch schon einige Male mit. Und wenn ihr da noch weitere Fragen habt, sprecht Johann an, der ist ja hier. Der wird euch da gerne noch weitere Informationen geben wollen können. Dann weiß ich nicht, wie es am 25. ist. Das ist ja auch eine Woche später Gemeindehilfsbund. Kann man sich da auch noch anmelden? Ja, also wer daran teilnehmen möchte, am 25. am Gemeindehilfsbund treffen mit interessanten Themen, kann auch Johann ansprechen. Dann haben wir ja heute nicht nur Abendmahl, sondern auch in Verbindung eine besondere Kollekte für unsere drei Missionare, die wir unterstützen. Einen habe ich ja vorhin schon genannt, unserem Glaubensbruder Bechner Mikael in Bremen. Der macht vieles ehrenamtlich. Der kriegt also nicht ein dickes Gehalt oder irgendwie ein Gehalt, sondern der lebt weitgehend von Spenden. Und deshalb ist er froh und dankbar für alle Unterstützung, natürlich nicht nur finanziell, sondern auch im Gebet. Ist ja kein einfacher Dienst unter Muslimen zu missionieren, auch in Deutschland nicht. Und ebenso Ulrike Müller in Bulgarien, die ja auch schon einige Male hier war und erzählt hat von ihrer langjährigen Arbeit in Bulgarien, vor allem Kinderarbeit und Frauenarbeit. Und Albert Köhnen mit seiner Familie in Argentinien, auch Gemeindearbeit und Dozent einer theologischen Einrichtung. Und wenn ihr diese drei unterstützen wollt, dann könnt ihr eure Gabe dort im Foyer einlegen. Ja, und dann möchte ich noch beten, bitte bleibt sitzen, auch für unsere Missionare. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir für diese drei, Bechnam, Ulrike Müller, Albert Köhnen und ihre Familien, dass du sie weiter bewahrst und behütest vor Krankheiten und Gefahren, dass du ihnen immer wieder den Mut schenkst, diesen Dienst zu tun, aber auch die finanzielle Unterstützung. Und so danken wir dir für alle Geber, auch hier unter uns, die bereit sind, abzugeben und diese Arbeiten zu unterstützen. Wir loben und preisen dich. Amen. Bevor wir auf die Predigt von Niklas hören, nehmen wir uns noch Zeit zum Singen. Mit zwei Liedern wollen wir unseren Herrn loben und preisen, anbeten, und dazu stehen wir auch auf. Danke.
Liebe Gemeinde, gut, dass es euch gibt. Gut, dass es euch gibt. Ihr seid meine geistliche Familie. Wenn es euch nicht geben würde, dann hätte ich niemanden, mit dem ich gemeinsam Gott loben und preisen könnte. Ich müsste also für mich alleine singen, und das wird wahrscheinlich nicht so gut laufen, zumindest musikalisch nicht. Ohne euch hätte ich niemanden, der für mich betet. Wie oft bin ich irgendwo an einem Punkt, wo ich Gebet brauche, und ich habe immer Geschwister, die bereit sind, für mich zu beten. Ich spüre eure Gebete und die Kraft, die ich dadurch erhalte. Neue geistliche Impulse. Man ist ja schon irgendwie eingefahren, auch liest Bibeltexte immer aus einem Blickwinkel. Und durch euch erhalte ich mal eine neue Perspektive auf einen Bibeltext, auf ein geistliches Problem. Es gibt auch manchmal konstruktive Kritik, wo ich weitergebracht werde dadurch, dass ihr mich ansprecht und sagt, Mensch, denk mal darüber nach, oder ich habe das Gefühl, dass du da ein bisschen einseitig wirst. Das hilft mir, geistlich zu wachsen. Also gut, dass es euch gibt. Man kann natürlich seine Gemeinde auch anders sehen. Die Perspektive, die ich jetzt geschildert habe, ist eine Möglichkeit, aber man kann die Gemeinde natürlich auch aus einer anderen Sicht sehen. Und zwar kritisch. Das ist eigentlich das, wie wir normalerweise Dinge betrachten, wie es auch in unserer Gesellschaft vorgelebt wird. Ich denke nur mal jetzt an den Wahlkampf, da können die Politiker machen, was sie wollen, ist immer alles schlecht, ist immer alles falsch, was sie machen. Eine ganz kritische Haltung. Und das ist natürlich etwas, was auch in uns drinsteckt und wir auch leicht übernehmen und dann auf Gemeinde übertragen. Und dann würden wir sagen, ja, also was hier alles falsch läuft. Also vor einem halben Jahr, da ging es mir nicht gut. Und hat mich jemand von euch angesprochen? Nein. Jetzt mal Pastor macht dies, macht so, macht das. Und was geht? Und ich? Was interessiert euch das? Wie es mir geht? Kein. Und dann gibt es diese Fehler und jene Fehler und dann ist da ein Bereich, der ist nicht entwickelt, und jemand, der macht da immer noch so sein Christsein auf ganz niedriger Flamme, und ich frage mich, warum das nicht langsam mal vorangeht und so. Auch das ist natürlich möglich. Auch natürlich kann man so seine Gemeinde sehen und da die Fehler sich ausspähen und dann daran viel denken, und dann werden sie auch immer größer und dann färbt das meine Sicht auf meine Gemeinde. Wie ist das jetzt hier in Verden? Ist die Gemeinde gut oder ist sie schlecht? Stimmt die erste Sicht, wie ich das zuerst dargestellt habe, oder stimmt die zweite Sicht? Wie sieht's aus? Das kann man natürlich objektiv nicht sagen. Das ist nicht, dass die Gemeinde Verden objektiv super gut ist oder objektiv super schlecht, sondern das hängt sehr an meiner Einstellung. Und da sagt uns Gott, was er von uns möchte. Er sagt, mit welcher Einstellung wir unsere Gemeinde betrachten sollen. Heißt es im Neuen Testament, sei dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus an euch. Sei dankbar in allen Dingen, natürlich auch für meine Gemeinde. Ich soll sie mit einer Haltung der Dankbarkeit annehmen und mit einer Haltung der Dankbarkeit auf sie schauen. Wie schon gesagt, das ist uns nicht in die Wiege gelegt, das ist nicht, was uns so vorgelebt wird. Und darum müssen wir es lernen und uns auch immer wieder dran erinnern. Und deswegen möchte ich heute mit euch einen Bibeltext betrachten. Da schreibt der Apostel Paulus ein paar Zeilen. Und er sagt nicht, ihr sollt dankbar sein oder seht positiv auf eure Gemeinde. Nein, er lebt es vor. Ja, er macht es ganz natürlich und wir können daraus lernen und daraus wichtige geistliche Impulse ziehen. Und zwar geht es um Philipper 1, die Verse 3 bis 6. Das ist unser heutiger Predigttext, der Philipperbrief. Erstes Kapitel, die Verse 3 bis 6, die lese ich euch vor. Sagt Paulus, ich danke meinem Gott jedes Mal, wenn ich beim Beten an euch denke. Jedes Gebet für euch alle, wird mir erneut zum Dank und erfüllt mich mit Freude. Dank und Freude, dass ihr euch so eifrig für die gute Nachricht einsetzt. Seit dem Tag, an dem ihr sie angenommen habt und bis heute. Ich bin ganz sicher, Gott wird das gute Werk, das er bei euch angefangen hat, auch vollenden. Bis zu dem Tag, an dem Jesus Christus kommt. Gut, dass es euch gibt, sagt Paulus hier zu den Philippern. Mit dieser Einstellung schreibt er den Brief. Nicht, weil die Gemeinde in Philippi perfekt wäre. Da gab es genauso Fehler und Probleme, wie es sie auch gibt. Wir wissen von Streit unter Geschwistern, die es gab. Da wird es unterschiedliche Auffassungen gegeben haben, wie man die Bibel auslegt, was jetzt der konkrete Wille in dieser Situation ist. Nein, die Gemeinde in Philippi war genauso wenig perfekt wie die Gemeinde in Pferden. Aber Paulus nimmt seine Glaubensgeschwister, wie sie sind. Er nimmt sie an und er ist dankbar für sie. Er fängt nicht damit an, Rom zu kritisieren und zu sagen, was falsch läuft. Auch das macht Paulus ja immer wieder in Briefen, ja, dass er auch auf Fehler hinweist. Und das ist auch richtig und normal, dass man das tut. Aber grundsätzlich geht Paulus damit einer Haltung von Wertschätzung und von Dankbarkeit an die Sache ran. Ich freue mich, dass es euch gibt und dass ihr gemeinsam mit mir den Glauben teilt und dass wir gemeinsam Jesus nachfolgen. Und das ist eine Atmosphäre, die sollte auch unsere Gemeinde prägen. Dass wir vor aller Kritik erstmal sagen, danke, dass du da bist. Danke, dass wir heute Morgen gemeinsam Gottesdienst feiern können, dass wir Gemeinschaft haben, dass wenn ich ein Gebetsanliegen habe, dass ich so viele Geschwister habe, die dafür eintreten. Vielen Dank, dass es euch gibt. Das ist die grundlegende Haltung, mit der wir einander begegnen sollten. Kommen leicht Einwände und dann sagt man, ja, aber es gibt ja diese Fehler, die ich anprangere, die sind ja tatsächlich da. Und ich müsste mich ja verstellen und ich müsste heucheln und ich müsste unehrlich sein, wenn ich jetzt hier dankbar bin für etwas, was gar nicht gut ist. Nochmal Erinnerung an das, was wir zu Anfang gesagt haben. Es ist eine Frage der Perspektive. Niemand sagt, du sollst Fehler einfach ignorieren oder nichts mehr ansprechen, was du kritisch siehst oder so. Ne? Selbstverständlich müssen wir uns gegenseitig auch kritisieren und ermahnen. Es gehört alles dazu. Aber es geht darum, eben mit einer grundlegenden positiven Haltung an die Sache ranzugehen. Dank und Wertschätzung soll das Miteinander unter Geschwistern prägen. Und dazu ist es wichtig, dass wir die Perspektive wechseln, dass wir rauskommen aus dieser Richterhaltung und Zensurhaltung, wo man immer Fehler sieht und sagt, das war nicht richtig, hin zu einer geistlichen Haltung. Und Paulus zeigt uns hier, was das für eine Haltung ist. Es ist nämlich eine Haltung des Gebets. Paulus betet für die Gemeinde in Philippi. Und das ist so der Schlüssel, warum er seine Gemeinde mit dankbarer Haltung annehmen kann. Ich lese euch mal die ersten zwei Verse vor unseres Predigttextes. Da sagt er, ich danke meinem Gott jedes Mal, wenn ich beim Beten an euch denke. Jedes Gebet für euch alle, wird mir erneut zum Dank und erfüllt mich mit Freude. Also wir sehen, dass Paulus seine Gemeinde im Gebet bewegt. Und das ist mal so der erste wichtige Impuls, den wir heute mitnehmen wollen, dass du deine Gemeinde im Gebet bewegst. Wir sind nicht aufgerufen, Richter und Zensoren der Gemeinde zu sein. Wir sind aufgerufen, Beter für die Gemeinde zu sein. Und wenn dir etwas auffällt, was vielleicht nicht gut läuft oder wo du irgendwelche Defizite siehst, dass du das im Gebet vor Gott bewegst. dass du das vor den liebenden Gott ausbreitest und sagst, Herr, bitte wirke in dieser Gemeinde, in dieser Situation, bitte hilf dieser Person, dir nachzufolgen, dass es ein Gebetsanliegen wird. Wenn du das machst, dann wirst du erkennen, dass Gott immer am Wirken ist, auch hier in der Gemeinde. Das ist das Schöne für uns Beter, ja? Wenn wir den Willen Gottes in eine Situation hineinbeten, dann erkennen wir auch, wie Gott wirkt. Und das ist eine wunderbare Erfahrung, ein krasser Perspektivwechsel. Weil wenn wir so in einer Kritikerhaltung da sitzen, dann kommen wir an und sagen, ja, es passiert hier ja nichts, ne? Nichts ändert sich, Gott wirkt nichts. Aber wenn wir hier mal unsere verschränkten Arme lösen und die Hände falten und beten, Herr, wirke in unserer Gemeinde, dann wird auch unsere geistliche Sicht geschärft und wir werden erkennen, dass Gott am Wirken ist. Ja, dass er immer handelt, dass er uns voranbringt, dass an ganz vielen Stellen kleine Samenkörner sät, die auch Frucht bringen. Ja, das sehen wir oft gar nicht, wenn wir nur kritisieren und meckern. Aber wenn wir beten, dann haben wir diese Perspektive und sehen, dass Gott wirkt. Und das führt zu einer dankbaren Haltung, wie Paulus das hier beschreibt. Ja, meine Gebete werden zum Dank. Ja, ich bete für euch, ich habe für euch gebetet, liebe Philippa, dass ihr Jesus klar bezeugt. Ja? Und ich sehe, wie das Gestalt gewinnt, wie ihr immer mutiger werdet, die frohe Botschaft von Christus in eurer Heimatstadt zu bekennen. Und ich sehe, wie das Pflänzchen, für das ich gebetet habe, aufwächst. Und deswegen bin ich dankbar. Da freue ich mich drüber. Das ist eine Haltung, die können wir auch gewinnen. Ja? Nicht, wenn wir so sitzen. Also jetzt nichts, wenn ihr so sitzt, ist keine Kritik, ja. Ich will damit nur die innere Haltung, also nicht Daniel, dass du jetzt denkst, hier, ich muss meine Arme auseinanderschränken. Das ist völlig in Ordnung. Ich meine nur die geistige Haltung, die dahinter steckt, ja. Dass wir zu einer Bethaltung kommen. Wir werden Dankbarkeit erleben. Wir werden sehen, wie Gott wirkt, wenn wir beten. Und wir werden dankbar sein. Und wir werden Freude haben. Paulus sagt, das erfüllt mich mit Freude. Ja, es wird erneut für mich zum Dank und es erfüllt mich mit Freude. Dank und Freude, dass ihr euch so eifrig für die gute Nachricht einsetzt. Also Paulus hat gebetet dafür, dass die Philipper Jesus bekennen. Er hat gesehen, wie Gott wirkt an den Philippern. Und da ist er dankbar geworden und hat eine Freude entwickelt. Und dann ist nicht schwer vorzustellen, wenn dieser Prozess beginnt und wenn du so anfängst, dass dann auch die Liebe zu deinen Geschwistern immer weiter wächst, weil du involviert bist dadurch, dass du betest. Und dann nimmt die Liebe immer mehr Gestalt an und du strahlst diese Liebe auch aus und du nimmst deine Geschwister liebevoll an. Der Schlüssel ist eben das Gebet, dass wir rauskommen aus einer Richterhaltung hin in eine Gebetshaltung. Dann kommt Dankbarkeit, dann kommt die Liebe. Das ist alles etwas, was so miteinander verbunden ist und zusammen dann in unseren Herzen auftaucht. Paulus gibt uns hier noch einen wichtigen Impuls, wie wir unsere Glaubensgeschwister sehen sollen. Und zwar sagt er in Vers 6, ich bin ganz sicher, Gott wird das gute Werk, das er bei euch angefangen hat, auch vollenden, bis zu dem Tag, an dem Jesus Christus kommt. Also Paulus sieht seine Geschwister und er sagt, Gott ist in ihnen am Werken. Gott arbeitet an dir und Gott arbeitet an mir. Und das ist ja etwas Wundervolles, dass Gott da ein Kunstwerk schaffen möchte, dass er meine Seele so formen möchte, dass sie offen ist für Gott, dass ich Jesus nachfolge. Das möchte er bei mir machen und bei dir machen. Gott möchte also ein Kunstwerk erschaffen mit mir und mit dir. So sieht Paulus seine Geschwister. Und er sieht aber auch, dass dieses Kunstwerk noch nicht fertiggestellt ist. Er sagt ja, er ist sich ganz sicher, dass es vollendet wird. Das heißt, das Kunstwerk ist noch nicht fertig. Ich sage also, der Heilige Geist wirkt in deinem Leben. Er möchte ein Kunstwerk erschaffen, aber dieses Kunstwerk ist noch nicht fertig. Und wenn ich diese Haltung habe, dann kann ich meinen Geschwistern mit Barmherzigkeit begegnen. Weil ich nicht so diesen Standard habe und diese Messlatte, wo ich sage, das musst du können, das musst du machen, so musst du handeln. Ja, und wenn du das nicht schaffst, dann bin ich sauer und dann richte ich dich ab und dann bin ich unzufrieden und undankbar. Wenn ich mit diesem Maßstab an meine Geschwister herantrete, dann werde ich immer frustriert sein. Aber ich werde barmherzig sein, wenn ich meine Geschwister als Kunstwerke in Arbeit ansehe. Kunstwerke, an denen Gott noch arbeitet, die noch nicht vollendet sind. Aber ich freue mich darüber, dass Gott schon angefangen hat zu wirken. Und ich bin barmherzig, weil ich weiß, ihr seid nicht fertig und ich bin auch nicht fertig. Wer das verinnerlicht hat, der richtet nicht und der zensiert nicht. Ich bin noch nicht fertig und du bist noch nicht fertig, sondern wir sind gemeinsam auf dem Weg der Nachfolge und wir werden von Gott geleitet jeden Tag. Das ist die Einstellung, die wir haben sollen. Und aus dieser Einstellung wird eine große Barmherzigkeit und eine große Liebe in unsere Gemeinde kommen. Gut, dass es euch gibt. Mit dieser Einstellung geht der Apostel Paulus auf seine Gemeinde in Philippi zu. Und es ist für uns ein Lehrstück, weil wir davon lernen können, wie man geistlich seine Gemeinde betrachten soll. Wir sollen dankbar auf unsere Gemeinde schauen. Und das ist nicht leicht, weil wir, wie gesagt, als Kritiker erzogen sind und in einer Gesellschaft leben, die ständig kritisiert. Aber der Perspektivwechsel, der kann gelingen, und zwar dann, wenn wir anfangen zu beten. Wenn wir sagen, es ist meine Aufgabe, hier zu beten für meine Gemeinde und die Punkte, die mich bewegen, im Gebet vor Gott zu bewegen. Wenn ich das tue, ja, ich wiederhole jetzt wichtige Punkte der Predigt, wenn ich das tue, dann werde ich sehen, dass Gott handelt und dass Gott wirkt. Und das wird mich mit Dankbarkeit erfüllen und das wird mir eine Freude geben und eine Liebe zu meinen Geschwistern. Dann entsteht eine Perspektive, wo ich nicht meine Geschwister aburteile, sondern wo ich sie als halbfertige Kunstwerke betrachte, wo ich mich darüber freue, dass der Heilige Geist wirkt in deinem Leben, in eurem Leben. Aber nicht, wo ich davon ausgehe, es muss perfekt sein, sondern wo ich vollkommen davon mir darüber im Klaren bin, dass das alles ein Prozess, ein Weg ist, der noch vollendet werden muss. Gott wird es einmal vollenden. Liebe Gemeinde, lasst uns in der Liebe wachsen. Lasst uns in der Liebe wachsen, damit wir ehrlich und aus vollem Herzen zu unseren Geschwistern sagen können, gut, dass es euch gibt. Amen. Mit dieser Einstellung wollen wir auch das Abendmahl jetzt miteinander feiern. Es ist ja ein Gemeinschaftsmahl. Ganz bewusst feiern wir das Abendmahl nicht jeder für uns alleine, sondern wir feiern es als Gemeinschaft, weil wir Gemeinschaft brauchen und weil Gott uns als eine Gemeinde zusammengestellt hat. In diesem Sinne wollen wir das Abendmahl jetzt feiern und wir haben ein Lied zu Anfang, das wir hören werden. Es ist ein Vortragslied, aber man kann auch mitsingen. Aber es ist zunächst einmal als Vortragslied gedacht und es heißt: Jesus, Herr, ich denke an dein Opfer. Jesus spricht zu seinen Jüngern: Mich hat es herzlich verlangt, dieses Abendmahl mit euch zu essen. Das Abendmahl ist ein tiefgreifendes Bekenntnis. Wir drücken dadurch aus, dass Jesus für mich gestorben ist, dass ich ein Sünder bin und dass ich verstanden habe, dass es Vergebung allein durch das Kreuz gibt. Wer dieses Bekenntnis für sich nicht von Herzen sprechen kann, den würden wir bitten, nicht am Abendmahl teilzunehmen, sondern einfach ein Zeichen zu geben, dass man kein Brot und kein Wein zu sich nehmen möchte. Die Bibel nimmt das sehr ernst und sie mahnt uns diesbezüglich. Sie sagt, wer ohne Ehrfurcht von dem Brot isst, also ohne ein solches Verständnis zu haben, wie ich eben beschrieben habe, wer ohne Ehrfurcht von dem Brot isst oder aus dem Kelch des Herrn trinkt, der wird schuldig sein am Leib und Blut des Herrn. Der Mensch prüfe aber sich selbst, und so esse er von diesem Brot und trinke aus diesem Kelch. Denn wer so isst und trinkt, dass er den Leib des Herrn nicht achtet, der isst und trinkt sich selber zum Gericht. Wir wollen auf die Einsetzungsworte von Paulus hören und ich bitte euch aufzustehen. Der Herr Jesus, in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, dankte und brach's und sprach: Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. Das Brot, das wir brechen, es verbindet uns mit dem, was Jesus durch seinen Tod für uns getan hat. Herr Jesus, wir danken dir, dass du uns herausgerufen hast aus dieser Welt und du hast uns hineingestellt in deine Gemeinde. Wir sind so unterschiedlich und doch sind wir alle verbunden durch dich. Es ist der Heilige Geist, der in uns ein Band knüpft, das Band der Liebe, sodass wir als ein Leib vor dir treten und gemeinsam das Abendmahl feiern. Ich möchte dich bitten, dass du diese geistliche Gemeinschaft unter uns immer stärkst und beschützt, dass wir immer mehr zu einer Einheit zusammenwachsen, dir zur Ehre. Amen. Wir stehen auf zu den Einsetzungsworten für den Kelch. Desgleichen nahm Jesus auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Das tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Der Kelch, den wir segnen, er verbindet uns mit dem, was Jesus durch sein Blut für uns gewirkt hat. Herr Jesus, wir danken dir, dass wir uns auch bei jedem Abendmahl daran erinnern dürfen, dass du einmal wiederkommst. Es ist eine so wichtige Botschaft, die du uns damit senden möchtest. Wir sind oft verwirrt, wenn wir in die Welt schauen. Wir haben Angst, was da auf uns zukommt. Das ist alles, scheint manchmal außer Kontrolle geraten zu sein. Aber wir wissen, dass du wiederkommst, dass du einmal kommen wirst, zu richten die Lebenden und die Toten. Das wollen wir auch bei diesem Abendmahl bedenken, dass du im Regiment sitzt und alles einmal richtig und recht machen wirst. Dafür loben und preisen wir dich. Amen. Wir wollen jetzt eine Gebetsgemeinschaft haben. Wir können laut oder leise miteinander beten und wir wollen das dann mit dem Vaterunser abschließen. Lasst uns beten. Lasst uns gemeinsam das Vaterunser beten. Wir stehen dazu auf. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Stehen. Wir singen gemeinsam unser letztes Lied und das heißt, wenn die Last der Welt. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen. Nehmt Platz, wir wollen den Gottesdienst ausklingen lassen mit einem Postludium und ich wünsche euch eine gesegnete Woche. Bis nächsten Sonntag.